Nebeleck. Ein Roman von Elisabeth Nesselrode. Gelesen von Theresia Sprinzel und Theresa Holstege. Kapitel 2. Die kleine Wache des Hauptkommissariats lag mitten im Stadtzentrum. Ulrike wurde ein Schreibtisch direkt am Fenster des Großraumbüros zugewiesen, von dem sie auf die vielbefahrene Straße blicken konnte, auf eine Kreuzung und den glänzenden Asphalt. In der Frühjahrswärme hatte sich das Büro mit Südblick ordentlich aufgeheizt. Ulrike hängte ihren schwarzen Mantel über den knirschenden Schreibtischstuhl und schaltete den Computer ein. Aus dem Fenster blickend sah sie in der Ferne die wogenden Zweige der Kiefern eines kleinen Waldstückes, das in der Nähe liegende Gewerbegebiet säumte. Sie dachte zurück an den Hof und an das Gespräch mit der Fußgängerin, die Leonard entdeckt hatte. Sie kam aus dem Neubaugebiet, das zwischen dem Ortskern Schwanghaus und dem verlassenen Bauernhof im Nadelwald lag. Die Frau war Anfang 30, lebte dort mit ihrem Mann und den zwei Kindern. Fast täglich ging sie mit ihrem kleinen blonden Hündchen hier spazieren. Der hatte sich während des Gesprächs auf der Wiese in der Sonne ausgestreckt. Nicht ahnend, was die Verzögerung beim morgendlichen Spaziergang verursacht hatte. »Ist das ein Dackel?«, fragte Ulrike, nachdem sie sich neben die geöffnete Tür des Polizeibusses gestellt hatte. »Ein französischer Jagdhund«, antwortete die Frau mit bebender Stimme. Sie war verweint. Ihre Augen waren weit geöffnet, ihre Hände ineinander verkrampft. »Kriminalpolizei Regensburg. Ich heiße Ulrike Kork. Wie geht es Ihnen?« Die Frau schüttelte auf diese Frage unaufhörlich den Kopf. »Ich kann nur nicht begreifen, wer sowas macht.« Sie schüttelte weiter mit dem Kopf und blickte auf ihre Hände. »Wer macht sowas?« Sie war mit ihrem Hund unterwegs gewesen, als plötzlich der riesige Deutschdrahthaar ihr aus dem Wald entgegengeschossen kam. Er hatte mit dem kurzen Stummelschwänzchen gewedelt. »Ich habe Theo sofort erkannt. Der Herr Berger vom Nebeleck ist mir oft entgegengekommen. Freundlich ist er. Ein bisschen verschwiegen vielleicht, aber sicher kein schlechter Kerl. Wir haben manchmal ein bisschen geratscht. Nichts Besonderes, übers Wetter oder so.« Erzählte sie weiter. Sie hatte sich gewundert, warum der Hund ohne Härchen unterwegs war. Also sei sie hinter ihm her zum Hof gegangen, nur um zu schauen, ob alles in Ordnung war. »Theo ist dauernd stehen geblieben, um zu schauen, ob ich auch hinter ihm herkomme. Er wollte mir was zeigen. Ich habe mich noch gewundert, aber ab da wusste ich eigentlich, dass was nicht stimmt.« Sie war bis zum Hof gelaufen, durch die geöffnete Eingangstür und dann nach oben. Dann brach sie in Tränen aus. »Theo hat ihn dauernd mit der Schnauze angetippt und gewinselt und mich dann so angeschaut. Ich habe mich zu Tode erschreckt und dann die Polizei angerufen.« Wenige Augenblicke später kam ein brauner VW Charan neben ihnen zum Stehen. »Das ist mein Mann«, sagte die Frau. »Brauchen Sie noch was?« Ulrike schüttelte den Kopf. »Können wir Sie kontaktieren, wenn noch Fragen offen sind?« Die Frau nickte, verabschiedete sich und stieg nach ihrem blonden Hund in den Wagen. Ulrike sah zu, wie das Auto über die sonnendurchflutete Auffahrt im Wald verschwand. Noch lange schwebte der aufgewirbelte Dreck in der flirrenden Morgensonne umher. Es war Mittag geworden. Ulrike checkte ihre Mails, lud die Dokumente auf die Festplatte, die sie bei der Kriminalpolizei in Regensburg angefordert hatte, druckte diese aus und machte sich auf den Weg in das kleine Besprechungszimmer, das bereits voll besetzt war. Neben Yusuf und Franka erkannte sie noch den jüngeren Polizisten, der die Aussage der Fußgängerin aufgenommen hatte. Der Rest war ihr unbekannt. Nachdem sie sich vorgestellt hatte, begann sie: »Ich weiß, das ist eine außergewöhnliche Situation und wir versuchen noch mehr Kollegen aus Regensburg abzustellen. Aber genau wie hier gibt es einen massiven Personalmangel.« Ein Raunen ging durch den Raum. »Deswegen muss ich Sie alle dazu anhalten, in den nächsten Tagen und Stunden Ihr Möglichstes zu tun. Das bedeutet Überstunden. Das bedeutet überdurchschnittliches Engagement.« »Die Kollegen hier kennen überdurchschnittliches Engagement. Das müssen Sie uns nicht sagen.« unterbrach Yusuf sie. Er hatte die Arme vor der Brust verschränkt, sein Bart bewegte sich hin und her, was offensichtlich ein Indiz für seine Verärgerung war. »Es ist wichtig, dass wir den Mörder so schnell wie möglich überführen. Jede verlorene Stunde bedeutet das Verblassen einer Spur. Wir brauchen alles, was sie finden können, zu Leonard Berger, seiner Familie, seinem Umfeld. Wir brauchen eine Einheit, die in Schwanghaus jeden Nachbarn befragt, nach Leonard, nach allem, was den Leuten in den letzten Tagen seltsam vorgekommen ist. Ungereimtheiten, neue Gesichter, notieren Sie es. Egal wie insignifikant, wir brauchen...« »Wir sind hier durchaus ganz geschult, was Polizeiarbeit angeht, Frau Kork.« Ulrike warf Yusuf einen langen Blick zu. »Haben Sie einen Augenblick?« Wieder ging ein Raunen durch den Raum. Yusuf stand schwerfällig auf und schritt mit einer Genugtuung auf die geöffnete Tür zu, dass es Ulrike vor Wut fast die Kehle zuschnürte. »Ich weiß nicht, was dieses Kompetenzgerangel soll, aber ich muss Ihnen wohl nicht sagen, dass es im höchsten Maße unprofessionell ist.« Yusuf erwiderte ihren Blick seelenruhig. »Wir haben hier auf der Dienststelle schon Leichen gesehen. Wir haben schon Morde gesehen. Das ist kein Neuland für uns. Unsere Zusammenarbeit mit der Kripo Regensburg ist immer gut verlaufen. Herr Wimmer hat nie. Herr Wimmer ist in Pension. Ich übernehme das Feldgebiet ab jetzt. Bitte? Wie Sie möchten. Mir wäre nur wichtig, dass Sie verstehen, dass Sie es hier nicht mit irgendwelchen Dorfpolizisten zu tun haben, die alle 6 Jahre mal eine Ehefrau aus einem Silo fischen und den Rest der Zeit im Wirtshaus Leberkäs verdrücken.« Ulrike warf einen Blick durch die Scheibe auf die Kollegen im Besprechungszimmer. »Ich hoffe nur, dass Sie sich hier nicht nur so aufführen, weil hier mal eine Frau das Sagen hat.« »Ich bitte Sie, was hat das damit zu tun? Die da drin hatten genauso Probleme mit einem Türken, der das Sagen hat.« Yusuf zuckte mit den Schultern. »Weiß das?« Ulrike reagierte zögerlich. Yusuf öffnete die Tür und ging auf seinen Platz zurück. Ulrike blieb noch für einen Augenblick im Flur stehen, atmete tief durch, dann schloss sie die Tür wieder hinter sich und fuhr mit der ersten Bestandsaufnahme fort. Es wurden bereits alle Karteien und Register nach Leonard Berger durchforstet. Der 1963 in Wackersdorf geborene Leonard hatte in Regensburg studiert, dann als Biologielehrer an einem staatlichen Gymnasium gearbeitet. Er hatte 1990 geheiratet. Seine Frau, Ingrid Berger, war vor 5 Jahren nach einer langen Brustkrebserkrankung gestorben. Der gemeinsame Sohn Anton war 27 und lebte in München. Vor einem Jahr war Leonard in Frührente gegangen und hatte sich mit dem Hofkauf in die komplette Einsamkeit zurückgezogen. Mehr gab es bislang nicht. Zu guter Letzt ließ Ulrike noch ein aktuelles Foto des Verstorbenen mit dem Projektor an die Wand werfen. Ein Passfoto, vor 3 Jahren geschossen. Die Person, die ihr dort von der Wand entgegenblickte, hatte gar nichts mit der gemein, dessen Leiche sie am Morgen gesehen hatte. Statt einem aschfahlen, blutverschmierten Gesicht schaute sie einen Mann an, dem das Alter nicht besser hätte mitspielen können. Graubraunes, mittellanges Haar, ein dunkler Dreitagebart, freundliche, große, braune Augen, ein angenehmes Lächeln, das die Mundwinkel umspielte. Leonard Berger war Zeit seines Lebens ein äußerst attraktiver Mann gewesen und erinnerte Ulrike an ihren ersten Ehemann. »Haben wir schon was aus der Pathologie?«, fragte sie und löste den Blick von den dunklen Augen des Passbildes. »Noch nicht viel«, antwortete Yusuf. »Der Todeszeitpunkt liegt schätzungsweise 2 bis 3 Tage zurück. Sicher kann man das noch nicht sagen. Leonard ist verblutet, wobei ein Messerstich in die Aorta unterhalb der linken Herzkammer ziemlich schnell zum Tod geführt haben muss. Mehr wissen wir noch nicht.« »Gab es schon Kontakt zu den Angehörigen, Franka?« Franka schüttelte den Kopf, wobei ihr Pferdeschwanz leicht hin und her wippte. »Nein, noch nicht. Ich habe dem Sohn auf den Anrufbeantworter gesprochen, aber bisher kam da noch kein Rückruf. Da gibt es aber noch was anderes. Meine Cousine hat heute früh angerufen. Sie hat nach Schwanghaus geheiratet und mitbekommen, was los ist. Sie hat mir erzählt, dass es da so Gerüchte gab. Aber vielleicht ist das auch nur dummes Geschwätz.
Was für Gerüchte?
Dass es da einen Grund gab, warum der Herr Berger so plötzlich den Hof gekauft hat, warum er aus Regensburg abgehauen ist. Man sagt, dass da was in der Schule passiert ist, mit einer Schülerin.
Ulrike blickte wieder auf das Foto von Leonard. Sie seufzte.
»Du alter Hund«, dachte sie. »Geben Sie mir die Adresse Ihrer Cousine. Ich rede mit ihr. Franka, Sie kommen mit.«
»Hallo du. Wieder habe ich mich so gefreut, wie ich dich gesehen habe. Du bist einkaufen gewesen. Wie gut du wieder ausgesehen hast. Mir ist das Herz in die Hose gerutscht, deswegen war ich auch so schweigsam dann. Manchmal weiß man ja auch gar nicht, was man sagen soll und man muss ja auch nicht immer was sagen. Ich schaue dich einfach nur gern an. Ich denke oft, dass die Leute dann am schönsten sind, wenn sie meinen, dass sie allein sind. Wenn sie gar nicht merken, dass jemand gerade hinschaut. Geht's dir nicht auch so? Ich denke an dich. X.